Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schönen guten Morgen, alle. Die, die jetzt am Arbeiten sind, fühlen sich natürlich ein bisschen typiert, wenn man vom Feierabend redet. Aber Feierabend, das ist ja die kleine Sternstunde nach dem Arbeiten zwischen der Freizeit. Die ganz kleine Freude, wo man etwas abmacht. Aber eben, was ist der Feierabend wirklich heute? Wie hat sich der entwickelt? Das Thema heute im Treffpunkt am Mikrofon der Joschi Kühne, voll am Arbeiten. Axel Red auf DRS 1 am Morgen früh, wo alle oder die meisten vielleicht am Arbeiten sind. Ich frage mich jetzt natürlich gerade, in welcher Alltagssituation sind Sie, wenn wir vom Feierabend reden? Freuen Sie sich schon drauf, weil Sie jetzt gerade am Hacken sind, am Schreiben sind, am Planen sind, am Studieren, mit Kollegen zusammen ein Projekt zu entwickeln oder eben einfach Radio hören und sich inspirieren lassen für den Feierabend von heute Abend? Wenn man denn das so einfach definieren kann, geht eben nicht. Es ist viel, viel, viel komplizierter und vielschichtiger. Das Thema Feierabend im Treffpunkt heute am Morgen, wo wir voll am Arbeiten sind. Wir zwei, jetzt zum Beispiel der Markus Marthaler. Ich begrüße den Markus Marthaler. Er macht Reintegration von Burnout-Patienten, ist ehemaliger Personalchef von einer grossen Firma, Ausbildner und Autor. Guten Morgen, Herr Marthaler.
Guten Morgen, Herr Kühne. Guten Morgen miteinander.
Sie sind ja jetzt im Tessin, haben sozusagen quasi Kunstferien. Sie sind an einem Buch am Schreiben. Gibt es denn für Sie eine Art Feierabend?
Ja, im Moment gibt es natürlich einen sehr schönen Feierabend, den ich mir selber einteilen kann. Das ist eigentlich fast mustergültig. Ich schreibe in der Regel bis um 6 Uhr, mache einen kleinen Spaziergang, gehe ins Aperitif, tue schön essen auf einer wunderbaren Terrasse und bin so eigentlich relativ entspannt für den ganzen Abend.
Bis wohin geht jetzt der Feierabend? Bis zum Aperitif oder bis zum Essen oder bis dann, wenn man ins Bett geht?
Also der Feierabend ist eigentlich für mich die Zeit, wo ich wirklich entspannen kann. Das ist hier natürlich wunderbar, weil es unmittelbar ist. Wenn ich aber am Arbeiten bin, dann ist natürlich der Feierabend nicht dort, wo ich aus dem Büro rausgehe, sondern dort geht es unter Umständen darum, etwas einzukaufen, ist dann noch im Stau, ich muss noch Zug fahren. Also da ist eigentlich ein Haufen Stress ist immer noch da, bis ich nachher endlich so weit bin, dass ich am Abend kann sagen, so jetzt kann ich entspannen.
Jetzt, Sie als ehemaliger Personalchef von einer grossen Firma können natürlich auch beurteilen, was ein Feierabend für einen Mitarbeiter bedeutet. Was ist denn der Feierabend heute? Kann man das irgendwie definieren oder sind die Grenzen schon dermassen fließend?
Ich glaube, der Feierabend ist heute völlig anders, als er noch früher war. Das ist einerseits wahrscheinlich etwas mit der Familienstruktur zu tun, wo, wenn jetzt ein Mitarbeiter heimgeht nach dem Arbeiten, der hätte sehr viele Sachen noch zu tun. Also zuerst, wenn ich jetzt also den Bahnhof anschaue von Zürich und sehe, dass die Leute jetzt Feierabend haben sollten, dann ist das eigentlich alles andere als Feierabend. Man hat es immer irgendwo noch rum, man muss vielleicht noch etwas einkaufen, man muss vielleicht da noch etwas machen. Und ich glaube, es ist relativ schwierig heute zu sagen, wenn ich fertig gearbeitet habe, gehe ich einfach in Feierabend.
Fertig schaffen heisst nicht einfach automatisch, jetzt ist man dort in dem Prozess hin, jetzt muss man zuerst noch heim, hat einen Haufen Ärger. Könnte man sich denn das auch irgendwie einteilen bereits schon während dem Schaffen? Das geht dir vielleicht der Arbeitszeit schon ab.
Man könnte sich zum Beispiel gut darauf vorbereiten. Das ist eine Möglichkeit, dass man vielleicht schon gar ein kleines Ritual macht auf dem Arbeitsweg und dass man sich vielleicht auch entscheidet, bevor man zum Büro ausgeht, dass man das private Handy abschaltet, also dass man nicht am Abend nachher schon wieder mit irgendwelchen Leuten zusammen ist, dass man schon wieder so jede Möglichkeit nimmt, um zu entspannen. Ich glaube, da gibt es sicher Möglichkeiten, die man machen kann.
Gut, am Arbeitsplatz früher, sage ich jetzt einmal, vielleicht vor 20 Jahren, wo es Mobiltelefonie noch nicht so extensiv gegeben hat, hat man vielleicht schon gesagt, am Abend gehen wir noch schnell eins ziehen. Die Gewohnheiten haben sich komplett verändert.
Ich glaube, die Gewohnheiten haben sich verändert, dass viele Leute überhaupt schon schlecht gewissen haben, weil sie um die Zeit ins Bier gehen, wo man früher ins Bier gegangen ist. Und ich glaube, wir sind eine Gesellschaft geworden, die viel, viel individueller ist, wo man nicht mehr zusammensitzt am Abend. Man sagt sich vielleicht viel mehr, jetzt habe ich den schon den ganzen Tag müssen anschauen, jetzt wollte ich den nicht noch am Abend anschauen. Ich glaube, das ist heute ein bisschen vorbei.
Also auf jeden Fall könnte man sich aber den Feierabend quasi auch sparen.
Ich glaube nicht. Man müsste sich einfach so gestalten, dass man wirklich entspannen kann. Und das Problem ist, wenn man den ganzen Tag so unter Druck ist, dann ist man sich einfach nicht mehr gewöhnt oder man nimmt sich die Zeit oder die Freiheit nicht, einfach mal zu sagen, jetzt gönne ich mir die Zeit, wo ich für mich selber etwas machen kann und lasse mir alles gut gehen.
Jetzt, wenn ich das Wort Feierabend auf Deutsch nehme, Feierabend, dann ist das, hat das nicht zum einen mit dem Feuer zu tun, nein, natürlich nicht, aber mit dem Feiern, mit dem Festen vom Abend. Haben Sie schon mal darüber nachgestudiert, was das könnte bedeuten, Feierabend im Wortsinn?
Ja, ich glaube, in dem Moment ist das Wort, wenn das Wort Feier drin ist, dann ist es immer etwas vielleicht Bedächtiges, vielleicht etwas Andächtiges, vielleicht etwas Schönes, wo man wirklich auch Sachen macht, die einem Freude machen. Und ich glaube, das ist das, wo der Feierabend in seiner Wirkung verloren hat.
Also müsste man quasi so eine Art Rückbesinnung haben, Herr Mattale.
Ja.
Gut, wir hören Sie nochmal, dann reden wir eben über genau die Menschen mit Ihnen, die aus dem Arbeitsprozess rausgefallen sind, die ja praktisch wie ein Dauerfeierabend haben, aber das irgendwie mit Leiden müssen verbinden. Mhm. Herr Mattale, bis zur nächsten Stunde nach der 10, merci vielmals. Jetzt, wenn wir schon quasi in der Vergangenheit sind, zu einem guten Grad, Stück weit Nostalgie pflegen, darf ich begrüßen den Hans-Peter Treichler, Kulturhistoriker. Guten Morgen, Herr Treichler.
Morgen,
Sie Herr Kühne. Intensiv und auch schmunzelnd mitgelassen bei der Definition. Warum denn?
Ja, ich habe müssen schmunzeln, vor allem, als er gesagt hat, vom Besinnlichen oder vom Behäbigen oder so vom Feierlichen, vom Feierabend geredet hat. Also früher hat Feierabend durchaus eine gewalttätige und blutige Angelegenheit können sein. Also das müssen wir schon noch darüber reden.
Okay, das notiere ich mir. Gewalttätig und was ist das Zweite gewesen?
Blutig.
Gewalttätig und blutig. Ja. Also, wir freuen uns auf einen schönen Feierabend. Der Hans-Peter Treichler bei uns Gast in der Sendung Feierabend. Jetzt als nächstes, wenn wir schauen, wie es jemandem geht, der dann auch so heisst, Feierabend. Freedom come, freedom go.
Freedom moving along. Daddy is a doctor. see. Freedom is a rich girl, that is it, a sweet girl, pretty as a sunny day. Freedom never does do what she doesn't want to. Freedom never has to pay. Freedom come, freedom go. Tell me yes and then you tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom walk, freedom stay. Freedom love and then she flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom is a name and freedom is a nature running all around the town. Everybody wants to and everybody tries to, but nobody can hold her down. Freedom is so kind of freedom, is so gentle. Freedom is a happy day. Freedom, what would you do if I say I love you? Freedom, would you run away? Freedom come, freedom go. Tell me yes and then you tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom what? Freedom stay, freedom love, and then she flies away. Freedom never stay long, freedom moving along.
Man schon schier in eine entspannte Feierabendstimmung. Mitten am Tag, am Morgen auf dem Treffpunkt DRS1 haben Sie eingeschaltet. Sie hören ganzen Haufen Definitionen vom Wort Feierabend. Jetzt müssen wir das auch noch ein bisschen füllen. Wenn Sie jetzt uns sagen wollen, was für Sie ein richtiger Feierabend ist, dann rufen Sie doch auf 0848 440 222. 0848 440 222. Was ist für Sie ein richtiger Feierabend? Sandra Schiess nimmt dann ihr Telefon ab. Und jetzt frage ich schnell unseren Gast, den Kulturhistoriker, den Hans-Peter Treichler, was ist denn für Sie ein richtiger Feierabend?
Sie haben vorhin von Sternstunde geredet, oder? Für mich ist es so ein bisschen wie das Rausengeld im Alltag, wo man eigentlich gar nicht mehr gerechnet hat damit. Also, und das muss übrigens gar nicht immer am Abend sein. Also, bei mir gibt es noch viel, dass ich eine gute Idee habe, für einen Text oder, wenn einen Text weiterspinnen und so, und dass ich dann am Abend noch mal ansitze. Und dafür vielleicht den ganzen Morgen etwas tue, wo ich nicht muss. Also, Feierabend ist schon die Zeit, wo man nicht muss.
Wunderschöne Definition, das Rausengeld für das, was man gemacht hat. Jetzt bekommt man quasi etwas zurück, über so in dem Sinn. Jetzt wollen wir wissen, wie das ist für jemanden, der Feierabend heisst. Und ich bin in Verbindung mit der Trudi Feierabend vom Restaurant Schwand zu Engelberg im Kanton Obwalden. Guten Morgen für Feierabend.
Ja, guten Morgen, Herr Kühne. Sie guten Morgen miteinander.
Sie sind voll am Arbeiten im Jahr.
Ja, bin ich ja.
Aber
ja,
Sie genau. Haben ja in Ihrem Namen das Wort Feierabend. Eigentlich sind Sie die Frau, die jetzt entscheidend kann Auskunft geben. Wie fühlt man sich als Feierabend?
Eigentlich sehr gut. Man hat immer sehr gute Gespräche wegen dem Namen.
Warum?
Es gibt immer so glatte Episoden.
Werden Sie denn angezündet?
Nein, nicht einmal angezündet. Nie angezündet in dem Sinn. Also lustig angezündet, wegen dem eigentlich. Zum Beispiel am Morgen, wenn das Telefon schellt, sagen jetzt um 5 ab 8 Uhr, dann sage ich Restaurant Schwand, Feierabend. Dann lacht schon das erste Mal jemand am Telefon. Und dann heisst es, ah, haben Sie schon Feierabend? Und dann sage ich natürlich, ja, ich habe eigentlich das ganze Jahr Feierabend.
Also das sind schon mal die heiteren Momente, die Sie zum Lachen bringen. Andere auch. Sind Sie auch dann schon mal ein bisschen verärgert gewesen darüber?
Nein, noch nie.
Nein. Nie einen anderen Namen
bekommen. Das ist ein schöner Name, ja. Ja, eigentlich ein glatter, sehr.
Man hat Ihnen gesagt, eben quasi haben Sie schon Feierabend. Jetzt, wenn man ein Restaurant betreibt, kann ich mir vorstellen, der Feierabend hört irgendwie nie auf oder fährt auch nie an.
Ja, das kann man nicht unbedingt so sagen. Wir haben hier zu, vom Montag um 5 Uhr am Abend und am Dienstag. Und dann muss man sich das ein bisschen teilen, dass wir etwas Schönes macht zusammen. Und das ist das unser Feierabend. Wie gestern haben wir auch einen schönen Feierabend, habe ich den ganzen Tag zusammen, oder mein Mann und ich.
Die Gäste, die zu Ihnen kommen, die pflegen ja zum Teil an der Feierabend bei Ihnen. Können Sie Unterschied feststellen, wenn jemand am Morgen kommt und geschafft hat, wie er ist, oder am Abend, wenn jemand zu Ihnen kommt, wie der dann den Feierabend feiert?
Ja, das gibt es viel. Am Tag ist der Gast ein bisschen anders als am Abend. Am Abend genießt er noch viel mehr, wenn er ein bisschen gediegen anhöckeln kann, ein bisschen ein gutes Weilchen trinken, etwas Feines essen. Dann tut er natürlich schon noch mehr genießen. Und am Tag ist manchmal, je nach Situation, wenn so Familien sind mit Kind, ist es manchmal noch ein bisschen hektisch für die Eltern, je nachdem, wie die Kinder etwas machen können. Sie können bei uns zum Glück auf den Spielplatz, dann können sie auch etwas, also sich selber auch beschäftigen. Aber das ist schon auch eigentlich manchmal ein bisschen ein Unterschied, oder auch je nachdem Wochenende. Wochenende ist auch oft, dass einfach die Leute können mich abspannen, geniessen, die Bergwelt da erleben da in Engelberg. Das macht schon auch Spass, das
wieso muss ich sagen. Wieso benennen Sie denn Ihr Restaurant nicht einfach als Feierabend?
Ja, das wäre eine gute Idee. Aber die Schwand, ja, wer die Schwand kennt, weiss auch, da hinten kann man den Feierabend geniessen. Zum Beispiel, also wir haben jetzt auch ganz frisch so eine Lounge. Da kann man auch den Feierabend sehr, sehr schön geniessen und einfach abspannen.
Eine Lounge heisst nicht, dass man dort rauchen kann?
Nein, das ist für aussen.
Weil das hat, ja
das
viel,
ist ja für aussen.
Das hat das ja wahrscheinlich auch etwas verändert, oder? Dass man die Leute nicht mehr können rauchen, so richtig entspannt den Feierabend geniessen. Also gut, ob das gesund ist oder nicht, das wissen wir alle, dass es weniger gesund ist, aber tatsächlich hat doch das auch etwas verändert.
Ja, das hat etwas verändert, das stimmt. Wenn die Leute nicht mehr drinnen rauchen in einem Raum, dann ist natürlich manchmal auch das, sie stehen auf, gehen raus, wieder rein, wieder raus. Wir haben jetzt das Glück, wir haben draussen auf der Terrasse, haben wir so Storen, wenn es auch regelt ein bisschen, die können gleich rausgehen rauchen oder gleich draussen ein bisschen sitzen. Oder auch bei der Lounge hinten, wir können den Schirm auftun, dann können sie gleich dort drunter ein bisschen sein. Man muss sich halt so ein bisschen Ideen holen oder Ideen schaffen, dass man das gleich machen kann für die Leute, die das Bedürfnis haben, eine schöne Zigarre zu rauchen oder einfach ihre Zigarette, weil das ist ja jedem freigestellt.
Also jeder soll den Feierabend gestalten, wie er will.
Genau.
Ich wünsche Ihnen ganz einen ganz schönen Tag heute, Frau Feierabend.
Ja, Ihnen auch.
Und entsprechend schönen Feierabend. Merci vielmals.
Danke vielmals.
Trudi, Feierabend ist das gewesen aus dem Restaurant Schwand in Engelberg oben. Und es hat für mich ein weiteres Feld auftun, dass ja die Familie, zum Beispiel eine Frau, die daheim ist und eben nicht arbeitet, die ganze mit dem Kind zum Beispiel beschäftigt ist. Wann hat denn eine Mutter Feierabend? Könnte man sich natürlich auch stellen. Hans-Peter Teichl, als Kulturhistoriker, da gibt es ganz bestimmt einen Haufen Felder, oder?
Ja, da verschwimmen die Grenzen. Ich glaube, eine Mutter mit einem Säugling, das ist ein 24-Stunden-Betrieb.
Also, dann müssen wir schon so fast sagen, das Leben ist ein Stück weit einfach Feierabend per se.
Ja, so können Sie es auch sagen. Ja.
Also, das ist unsere Frage an Sie. Wie sieht denn für Sie der Feierabend aus? Was ist für Sie ein richtiger Feierabend? Läuten Sie auf 0848 440 222.
Me, unbreak my heart. cruel without you here beside me. Unbreak my heart, say you love me again. Undo this hurt, come and walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears, I cried so many nights. Unbreak my heart. Oh.
Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare solo. Poca voglia di parlare, allora scrivimi. Servirà sentirti meno fragile quando nella gente troverai solamente indifferenza. Tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Il cielo sembrerà più limpido e le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettar la sera. Se hai voglia di cantare, scrivimi, anche quando penserai. Sei innamorato. Oh.
bin ich in Verbindung mit einem Mann, der unterwegs ist. Und zwar ist das der Herr René Steinemann. Guten Morgen, Herr Steinemann.
Guten Morgen, Herr Kühne. Guten Morgen miteinander.
Sie sind Lastwagenchauffeur unterwegs. Hat eine von den Verkehrsmeldungen Sie betroffen?
Nein, gar nicht. Ich fahre gerade von Silberplan und wieder Richtung Julioplatz.
Sie sind dauernd unterwegs. Wie sieht denn der Feierabend bei Ihnen aus, Herr Steinemann?
Ja, da kommt ganz drauf an, wo dass ich mein Plätzchen finde, zum Übernachten. Wenn ich irgendwo in der Höhe oben auf einem Pass oben bin, dann hat es manchmal noch ein Restaurant, wie im Juli oben hat es noch ein Beizchen, kann man noch einen Kaffee nehmen. Und halt einfach die Natur geniessen, weil so schöne Örtchen, wo im Duschen andere Ferien machen, dass man das geniessen kann.
Wann fällt denn bei Ihnen der Feierabend an, denn, wenn Sie den Motor abstellen?
Ja, wenn ich Büro gemacht habe, haben wir mal einfach. Ich habe noch Papierarbeiten zum Erledigen, damit schlussendlich dann auch die Arbeit, die ich gemacht habe, verbucht wird. Und wenn das erledigt ist, dann habe ich eigentlich Feierabend, ja.
Wann ist der Feierabend heute und wo?
Also heute denke ich, dass ich am Abend wieder zurückkomme, mal auf Degoschen, im Thurgau, wo ja Swiss das Velo geändert hat. Ausser es kommen noch andere Arbeiten rein, aber ich denke mir, da wird dort sein. Und von der Zeit her, das sehe ich dann, wie ich Fürsche kommen will. Ich weiß gar nicht, wann ich als nächstes vorhabe.
Wünsche ich Ihnen eine schöne Fahrt, eine gute Fahrt und einen schönen Feierabend. Der René Steinemann unterwegs. Und jetzt gehen wir zum Carlos Wettstein. Guten Morgen, Herr Wettstein.
Guten Morgen.
Herr Wettstein, was haben Sie für ein Feierabend-Ritual?
Feierabend-Ritual? Für mich ist Feierabend nicht nur am Abend. Feierabend sollte man einerseits dann machen, wenn der Körper das verlangt. So nach dem Thema, es gibt viel nach dem Mittag, dass man ein bisschen faul ist, dass man sich dann 5-10 Minuten Zeit nimmt, egal wo man ist. Das kann der Waldrand oben sein und so weiter. Das habe ich eigentlich 30, 40 Jahre praktiziert.
Was haben Sie denn für einen Beruf, Herr Wettstein, dass Sie sich das auch so einrichten können?
Aussendienst. Also ich bin immer für aussen oder heisse unterwegs.
Also wie der Herr Dings, den ich vorhin hatte, der Herr, jetzt weiss ich gar nicht mehr, wie er heisst, der Herr René Steinemann, ja. Also Sie können sich das einrichten. Haben Sie eine bestimmte Formen von Feierabend, die Sie feiern?
Bestimmte Formen, nicht. Also heisst, wenn wir Feierabend, wenn ich Feierabend mache, dann möglichst im Liegestuhl oder auf dem Balkon an der Sonne oder eben am Waldrand oben, wenn wir in dem Sinne den Abend kann verlängern und solange die Sonne scheint und Natur geniessen ist. Für mich ist Feierabend Natur geniessen.
Wünsche ich Ihnen einen schönen Naturtag. Heute könnte zwar ziemlich nass werden, was machen Sie denn?
Was ich denn mache? Mit dem Regenschirm spazieren.
Also der Feierabend unter dem Regenschirm. Merci vielmals, Herr Wettstein. Jetzt gehe ich zu der Maya Bürgi. Guten Morgen, Frau Bürgi.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Frau Bürgi aus Sissach im Kanton Basel-Land. Wie geniessen Sie denn den Feierabend?
Mein Feierabend sieht so aus, dass einmal ein gemütliches Nachtessen und nachher habe ich mein Spinnrad, wo ich mich entweder voraussetze im Garten oder wenn es regnet halt innen und meine Wolle verspinne.
Das ist schon ein meditativer Akt, den Sie hier betreiben.
Das ist ein sehr meditativer Akt, ja. Das tut so gut, da kann man runterfahren, man kann die ganzen Probleme und Sorgen, was einem sonst den Tag durch übers Leben gekrochen ist, einfach mitspinnen.
Das können Sie die Wolle nie spinnen, sozusagen. Genau, und nachher den Pullover anlegen und sagen, so viele Sorgen habe ich mal gehabt.
Nein, die tue ich dann... Die sind dann im Pullover verstaut. Die nehme ich dann nicht mehr für.
Sie haben heute Abend in dem Fall auch wieder oben als Spinnrad sitzen?
Genau, ja.
Woher haben Sie denn die Idee?
Die habe ich durch eine Kundin von mir, weil ich bin selbstständig, ich habe ein Nähatelier. Und das hat mir eine Kundin gesagt, dass sie dort spinnen. Und ich habe auch in einem Büchlein habe ich das gelesen, von einer Person, die das sehr gut hat können und das hat mich sehr interessiert. Und ich habe dann zu dieser Kundin gesagt, du, das ist eine Idee, das möchte ich lernen.
Also eine Freundin?
Dann hat sie mich mitgenommen, weil wir haben jetzt alle Monate einmal ein Spinntreffen, wo wir uns irgend bei einem von unserer Gruppe treffen. Wir sind gewöhnlich so 8 bis 10 Leute und dann höckeln wir im Kreis um an oben und ein bisschen spinnen und ein bisschen austauschen, was man auch davon stricken kann. Oder, ja.
Gut, dann wünsche ich Ihnen weiterhin schön spinnen. Spinnen Sie ruhig weiter.
Doch.
Merci vielmals, Frau Bürgi. Frau Bürgi aus Sissach im Kanton Basel-Land. Und jetzt noch zu der, aus gerade dem Moment ist mir das davor gerast. Und das probiere ich doch jetzt nochmal zu beheben. Schalte doch nochmal die Telefonnummer ein. Das gehört sich so. Wenn man sich auf den Feierabend freut, kann man sagen, heute Morgen habe ich mit einer Frau reden am Telefon, mit der Frau Bachmann, und habe ihr einfach das Telefon abgehängt. Da habe ich die Nummern einstellen. Und das mache ich jetzt. Jetzt schäle es dann. Hoffentlich hat sie aufgehängt. Und ist parat. Frau Jolanda Bachmann ist aus Bern, aus der Stadt Bern, und erzählt uns auch noch etwas über den Feierabend. Und voilà, da ist sie wieder. Schönen guten Tag, Frau Bachmann.
Tut mir leid, aber ich bin rausgehängt worden.
Ich habe sie rausgeschmissen.
Ja, eben.
Habe sie rausgeschmissen. Wie verbringen Sie den Feierabend, Frau Bachmann?
Wenn ich heimkomme, wenn ich die Türen zu habe, dann, nachher, dann für mich ist das dann das Heimkommen und Feierabend haben. Dann tue ich mir irgendwie Saft pressen. Oder sonst einen Trink und gehe noch auf den Balkon raus. Ich wohne im dritten Stock. Und dann genieße ich einfach die Natur, die Bäume, die rauschen, und die Blumen, die ich sehe. Und einfach manchmal auch ein bisschen die Stille. Oder auch manchmal das Geschäftige tun von den anderen Leuten und denken, jetzt lohne ich mir das nicht nehmen.
Sie geniessen den Feierabend mit einem wunderschönen Bild. Sie machen die Tür zu hinter dem Alltag und geniessen sich selber. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Feierabend auch heute, Frau Bachmann.
Danke Ihnen vielmals.
Frau Bachmann aus Bern. Und das zum Thema Feierabend. Wie sieht denn das in Schweden aus? Das erfahren wir als nächstes im Treffpunkt auf deres Eis. Soul Sister auf der Seite. Am 19 Minuten vor 10 Uhr, der Feierabend, ist Thema im Treffpunkt. Obwohl viele von uns ja am Arbeiten sind, wie Sie jetzt vielleicht da oder unterwegs und planen auf den Feierabend. Jetzt machen wir mal einen kurzen Rückblick in die Jahrhunderte und das mit dem Hans-Peter Treichler, einem Volkskundler, der weiss, wie es vielleicht früher zu und her gegangen ist, Kulturhistoriker. Hans-Peter Teichler, hat es denn früher überhaupt einen Feierabend gegeben?
Oh, selbstverständlich. Er war wahrscheinlich knapper gewesen als heute. Also, wir reden immer noch so einen 13-Stunden-Tag vom Arbeiter in der Fabrik. Aber auch Gewerbler, Handwerker und so, die haben halt auch von morgen früh bis zum Abend geschafft, haben vielleicht noch ein Stündchen oder zwei zu Abend gehabt. Und umso bemerkenswerter ist es, was man da gemacht hat, so im 19. Jahrhundert. All die aber und aber Hunderte von Vereinen, die sich, wo immer Mitglieder gefunden haben, immer etwas auf die Beine gestellt haben, das in dieser kärglich bemessenen Freizeit.
Also wir reden jetzt vom 19. Jahrhundert, ja. Wir reden von denen, wo die Industrialisierung schon voll im Gang war, wo man 13 Stunden und das 6 Tage pro Woche wahrscheinlich, manchmal bis zu 7 unter Umständen.
Nein, gut, der Sonntag ist schon heilig. Ja. Aber was mich vorher noch frappiert hat, beim Telefon von der Frau Bürgi, oder? Also sie spinnt am Feierabend, aber da hat es umgekehrt. Eben Leute, die haben im 19. Jahrhundert 11 oder 12 Stunden im Tag gespunnen als Verdienst. Also wenn die heiko sind, sind die ganz sicher nicht mehr an einem Spinnrad gesessen.
Jetzt haben Sie geredet von Verein. Ja. Was heisst das? Ist das schon Freizeit oder ist das die Vorfreude gewesen, darauf, sich dem harten Alltag in eine andere Welt zu versetzen?
Der Verein hat schon eindeutig zum Feierabend gehört. Also dort hat man nicht mehr müssen, aber man hat nicht individuell gehandelt, sondern mit anderen, mit Gleichgesinnten zusammen. Also ob das jetzt ums Schiessen in den Schützenverein oder ums Singen oder auch ums Lesen übrigens gegangen ist. Also für uns ist Lesen etwas doch ganz Persönliches und Individuelles. Aber vor 200 Jahren haben sie Leseverein gehabt, dort ist man zusammengehockt. Gut, es sind auf der Seite ökonomische Gründe gewesen. Man hat dann zusammen eine Zeitschrift bestellt oder zusammen ein Buch gekauft, aber man hat es auch zusammen gelesen.
Also den Tag durch geschafft, 12, 13 Stunden und sich dann gefreut auf das Bilden. Hat das mit Bildung zu tun gehabt? Mit dem Wunsch nach Bildung?
Auf jeden Fall. Und auch, wie Sie vorhin gesagt haben, mit dem Wunsch, eine andere Welt zu leben. Neben deren eben von der Arbeit. Ob jetzt das Fabrik war oder ein Gewerbe oder ein Kaufmann oder so. Und das Gefühl hat man aber teilen mit anderen Leuten. Das frappiert mich am Vereinswesen.
Vereinswesen zum einen, wer ist denn in diesen Vereinen? Sind das die Arbeiter gewesen, oder sind das die Bürger gewesen?
Alle eigentlich. Wobei die Arbeiter haben schon dazu tendiert, ihre eigenen Gesangsvereine oder Schützenvereine oder so zu machen. Aber sonst sind eigentlich die vom Kleinbürger bis zum Unternehmer hat man sich in so einem Gesangsverein oder in einem Turnverein getroffen. Und das ist an sich auch heilsame Sache gewesen, weil die sozialen Schichten sind durch das doch durchlässig geworden. Also der Herr Direktor hat mit seinem Magaziner zusammen turnet und das hat soziale Kontakte gegeben, wo für viele Leute natürlich auch der Anstoss sind, um einem Verein beizutreten.
Jetzt reden wir aber von einer Zeit, wo der Sozialismus quasi schon die Urstände gefeiert hat, wo die ersten Spuren gekommen sind, wo es ja einfach die gesellschaftlichen Kämpfe gab. Hat sich denn das trotzdem vertreibt? Der Patron mit dem, wo sein Geld empfängt?
Ja, also ich würde sagen, die Industriearbeiter spielen da schon eine spezielle Rolle. Die Fabrikarbeiter, die haben so ihre eigenen Vereine gehabt, also ihre Gesangsvereine. Und dort hat man natürlich auch ganz andere Sachen gesungen, weder die vaterlandsliebenden Lieder, die im gewöhnlichen, im bürgerlichen Gesangsverein gesungen worden sind. Und das Gleiche gilt für den Turnverein auch. Also das hat dann auch Arbeiter-Turnverein gegeben. Und dort ist es dann hat der Klassenkampf schon auch drin hineingespielt.
Wie ist es mit Stadt- und Landbevölkerung? Gibt es da Erkenntnis darüber, wie sich die Feierabendverhältnisse gestaltet haben?
Also die Vereinsfreude ist auf dem Land wie in der Stadt gleich gross gewesen. Also ich staune immer wieder auch kleine Gemeinden, vielleicht von 2.000 oder 3.000 Einwohnern, wenn sie alle Vereinsmitglieder zusammenzählen, so von einem bestimmten Jahr, sagen wir im 1880, dann kommen sie auf mehr Vereinsmitglieder, wie das Gemeindeeinwohner hat. Also das heisst, dass es der eine oder die eine ist eben im 2 oder 3 Vereinmitglieder.
Ist das auch gefördert worden, offizieller Seite? Das Vereinswesen, so im Sinn von Ablenkung, damit der arbeitswillig bleibt?
Ich glaube schon, dass die Unternehmer, die in den Vereinen ja eine wichtige Rolle gespielt haben, die auch immer gesponsert haben. Aber ich würde jetzt meinen, behördlicherseits ist das nicht besonders gefördert worden. Da hätte man, glaube ich, gar nichts mehr machen müssen. Also, dass der Impuls ist so breit und ist, hat so viele Leute einfach dazu gebracht, sich zu beteiligen, weil man ist niemand gewesen in einem Dorf oder in einem Städtchen, wenn man nicht da und dort eben auch dabei gewesen ist.
Jetzt haben wir ganz am Anfang Hans-Peter Treichler, Kulturhistoriker, ja, den Satz von Ihnen gehört, Feierabend ist auch gewalttätig und blutig gewesen.
Ein ja, kurzer Satz. Wir ein bisschen weiter zurückblenden.
Ein kurzer Satz dazu. Ja. Wie weit müssen wir denn zurückblenden?
Da müssen wir, sagen wir, ins Mittelalter, also ins 16. 17. Jahrhundert.
Bleiben Sie im Treffpunkt dabei, machen Sie nicht Feierabend, wir gehen ins 16. Jahrhundert nach der Zehni. Einverstanden, Herr
Treffler? Ja, ist gut.
Weil als nächstes gehen wir tatsächlich in Norden auf Schweden schauen, wie dort der Feierabend ist.
I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up and I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man. Cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from.
Engelbert auf der Seis, Treffpunkt Feierabend. Wie sieht der Feierabend im hohen Norden aus, Nordeuropa? Begrüße den DRS-Korrespondent Skandinavien, Bruno Kaufmann. Guten Morgen, Bruno.
Guten Morgen.
Bruno Kaufmann, zurzeit in Schweden, in seinem Sommerhäusle, gibt es denn auch mal einen Feierabend für einen Korrespondent?
Ja, das ist ein bisschen schwieriger, weil er halt der Tag 24 Stunden hat und im eigentlich auch die Sendungen ja fast die 24 Stunden dauert und darum eigentlich Feierabend nicht so ganz einfach sich einstellt.
Aber jetzt im Sommerhäusli da kann man sich entspannen?
Das ist klar. Also man hat natürlich wirklich den Zugang zur Natur, man ist mitten draussen in der Natur. Ich habe da nur ein paar Meter weit weg einen kleinen Badesteg, wo man eben auch schnell mal ein bisschen hinsitzen und sich wirklich entspannen kann.
Also der Feierabend ist jetzt zur Ferien geworden. Bruno Kaufmann, wie sieht denn der Feierabend aus in Schweden zum Beispiel im Hohen Norden, wenn man ja jetzt weiss, dass dort Tag ist 22 Stunden? Gibt es das überhaupt in Feierabend?
Ja, natürlich, für die, die arbeiten, ist es klar, dass sie zu einer gewissen Zeit dann wirklich können das Büro zumachen oder eben von der Arbeit heimkommen und in dem Sinn vor allem natürlich im Sommer eine Haufen Gelegenheiten haben, wirklich sich können in der Natur draussen zu entspannen. Und das ist ja wirklich eigentlich der grosse Gegensatz, wo ja der Feierabend ausmacht. Im Winter, wo es eigentlich dann nie richtig hell wird und im Sommer, wo es immer hell ist, da kann man natürlich ganz, ganz verschiedene Sachen machen und das möchten die Schweden auch gerne.
Und was machen sie denn?
Ja, im Winter ist man eigentlich eher so ein bisschen auf der eifrigen Seite. Man will wissen, dass man etwas zu tun hat. Also sehr viele Schweden gehen dann eigentlich im Büro oben halt noch irgendwie eine Aktivität nachher. Man ist auch sehr aktive Vereine, freiwilligen Arbeit. Man geht singen oder geht turnen. Viele Schweden tun eigentlich erst am Wochenende mal ein bisschen entspannen. Im Sommer aber ist es gerade umgekehrt. Da versucht man dann wirklich jeder Minute eigentlich rauszukommen und vielleicht auch schon um 2 am Nachmittag aufhören zu arbeiten und eben ins, in Garten oder ins eigene Häuschen zu gehen. Und das Schöne ist ja einfach, dass man nicht ein paar Minuten eigentlich schon von der Stadt und vom Ort weg wirklich den Ort findet, wo es eigentlich niemand anders steht.
Jetzt, wenn es so hell ist, kann ich mir vorstellen, kann man ja viel unternehmen. Haben denn die Schweden und die im Norden auch das Gefühl, man könnte jetzt einfach nichts mehr machen oder gibt es vielleicht noch Arbeiten, die sie erledigen?
Ja, natürlich, durch die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, dort natürlich auch für ihre Arbeit mitnehmen und haben vielleicht wegen dem auch ein bisschen Schwierigkeiten, manchmal auch am Wochenende oder eben im Sommerhäuschen abzuschalten. Gleichzeitig ist es ein bisschen so, dass eigentlich dann, wenn man am meisten könnte machen, also im Sommer eigentlich die Leute am liebsten nichts machen und dann, wenn man eigentlich am wenigsten kann machen, also im Winter und wenn es am kältesten ist, die meisten Leute eher viel machen, also fast ein bisschen umgekehrte Wirklichkeit. Aber das hängt sicher auch damit zusammen, dass man es halt im Sommer ein bisschen mehr kann geniessen als im Winter.
Jetzt, die Nordländer haben ja die kürzesten Arbeitswochen in Europa und gehören zu den wirtschaftlich effizientesten. Wie machen die das?
Das hängt sicher ein bisschen mit der doch, müssen wir sagen, vernünftigen Zuteilung zusammen. Das, wenn man schafft, dann schafft man relativ intensiv und verliert aber vielleicht ein bisschen weniger Zeit so in Randaktivitäten. Also die kleinen Fluchten sind eigentlich etwas, was man weniger macht so im Norden, sondern man schafft da wirklich. Man geht auch nicht irgendwie am Mittag noch heim. 80% von den Schwedinnen und Schweden essen in der Schule oder eben am Arbeitsplatz zusammen etwas zum Mittag. Also es gibt nicht eine grosse Mittagspause. Man versucht umgekehrt dann eben auch wirklich die Zeit so gut zu nutzen, dass man eben dann, wenn es Feuer oben ist, wirklich die Zeit auch nutzen kann. Und die Vereinbarkeit eigentlich auch für viele von Arbeit und Familien und anderen Tätigkeiten, die wird ja da recht gut und rational gelöst. Und das trägt sicher dazu bei, dass eben eine gewisse Effizienz da ist und gleichzeitig eben auch ein Haufen Freizeit.
Jetzt gibt es bei uns auch viele, die den Feierabend geniessen kurz und nachher sich zum Beispiel mit gemeinschaftlicher Arbeit beschäftigen. Freiwilligenarbeit, gibt es das auch in Skandinavien?
Das ist ja so. Freiwilligenarbeit wird sehr breit praktiziert. Schweden gehört mitunter zu den aktivsten in Sachen Freiwilligenarbeit. Da ist natürlich, kommt es ein bisschen darauf an, ob man zum Beispiel Kinder hat, die in den Sportvereinen dabei sind. Ich habe 2 Töchter, die Handball und Fußball und Skispringen machen. Und da muss man eigentlich jede Woche irgendwie mal einen Einsatz machen, sei es irgendwo für einen Verein putzen oder irgendwo Würstchen verkaufen. Also da werden eigentlich alle gefordert und am Wochenende muss man da auch noch zu verschiedensten Aktivitäten. Während dem Jahr ist also wirklich sehr viel los und darum ist vielleicht auch dann der Sommer so wichtig, wo ja die Schulferien 10 Wochen lang dauert und eigentlich alle anderen Aktivitäten ziemlich ruhen, dass man wirklich einmal abschalten kann.
Bruno Kaufmann, DRS-Korrespondent Skandinavien, aber so ein Bierli zum Feierabend, das gibt es doch schon eben, oder?
Weniger. Es ist natürlich so, dass gerade in der Stadt auch die Aktivität, oder sagen wir in seinem Pub gehen, natürlich schon auch aufgekommen ist. Es ist aber auch so, dass weil ja Skandinavien eigentlich ein bisschen raue Hintergrund hat in Sachen Trinken, in Sachen Festen, dass man eigentlich dem gegenüber eher ein bisschen skeptisch eingestellt ist, dass also der kleine Aperitif oder das Feierabendbier eher nicht so praktiziert wird. Und wenn es dann praktiziert wird, dann gerne in organisierten Formen. Es gibt also grosse Firmen zum Beispiel, wo immer am Freitag ein sogenanntes Afterwork-Bierli schon am Arbeitsplatz rausgehen, um eigentlich fast ein bisschen das Ganze zu kontrollieren. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wie an kleineren Festen bei Leuten eine Sitzordnung aufgestellt wird oder ein Programm aufgestellt wird, gerade eben um die Abstürze, um die Probleme zu verhindern, die es natürlich in anderen Zusammenhängen doch immer wieder gibt.
Also eine gewisse Kontrolle kann ja in dem Sinn gar nicht schaden. Ich danke Ihnen herzlich, Bruno Kaufmann, wünsche weiterhin einen schönen Aufenthalt im Mitternacht, nein, nicht im Mitternachtshäuschen, sondern im Sommerhäuschen.
Das ist wieder so. Sommerhäuschen und übermorgen ist ja der Mittsommertag und da wird natürlich der kräftig gefeiert.
Dann wird aber gefeiert und das hat nichts mehr mit Feierabend zu tun. Merci vielmals, Bruno Kaufmann. Das ist der RS1 mit dem Treffpunkt Feierabend. Wir feiern das Wort und füllen es mit Inhalt. Treffpunkt auf der RS1, Feierabend. Feierabend, das ist dann, wenn man die Tür zumacht hinter dem Alltag, sich entspannt und etwas anders wird. Es ist so wie ein Sternschnuppen in der Nacht, wenn man arbeiten muss. Oder es ist das Rausengeld, dann, wenn man sich ausgegeben hat, geschafft hat, dann kommt man etwas raus über und kommt vielleicht ganz neue Welten zu kennenlernen über. Das sind alles Zitate, die wir im Verlauf dieser ersten Stunde gehört haben zum Thema Feierabend. Und jetzt gebe ich Ihnen noch ein Zitat. Der Feierabend früher war gewalttätig und blutig. Aber das im Mittelalter. Mehr dazu. Da im Treffpunkt auf der RS1 mit dem Joschi Kühne.
Darling, I'm feeling pretty lonesome. I'd call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Taking me some paper, pencil in my hand. I'm gonna write, darling. You know I feel the cold nights, thinking of the old.
Frankie Miller, Darling, mit einem Refrain, der an das Schaffen erinnert. Da hat man seine Arbeit, macht die 8 Stunden, es repetiert sich gewisses, man wiederholt gewisse Abläufe und dann freut man sich, endlich kann ich entspannen, endlich kann ich Feierabend machen, endlich kann ich das machen, was mir mein Herz sagt, was mir auch Glück bringt, eventuell. Es gibt aber Menschen unter uns, bei uns, in unserer Gesellschaft, die können das Wort Freiheit oder das Wort Freizeit oder eben das Wort Feierabend schon gar nicht hören. Wir verbinden mit dem Markus Marthaler. Er macht Reintegration von Burnout-Patienten, ist ehemaliger Personalchef, schreibt auch Bücher. Guten Morgen, Herr Marthaler.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Ich würde das plakativ sagen. Es gibt Leute, die hassen das Wort Feierabend.
Das kann man vielleicht so sagen, aus dem Moment heraus. Aber wenn man genauer schaut, das ist natürlich Menschen, wenn ein Mensch in einer schwierigen psychischen Situation ist, sagen wir jetzt dem Stress oder wie immer, einfach so eine Überforderung, dann ist natürlich das Schuldgefühl irgendwo da. Er hat immer das Gefühl, nicht genügen. Und wenn er natürlich dann daheim ist, hat er ein schlechtes Gewissen, dass er am Arbeitsplatz ist. Wenn er am Arbeitsplatz ist, hat er ein schlechtes Gewissen, dass er nicht daheim ist. Und dann kommt er so ein bisschen in eine Teufelsküche. Und darum kommt da so ein komisches Gefühl auf. Und er gönnt sich dann die Freizeit eigentlich gar nicht, wo ihm müsste zugestanden werden vom Ressourcenhaushalt her.
Und die Schnittstelle eben zwischen der Freizeit ist eben der Feierabend, der Moment, wo man kann entscheiden kann, jetzt ist es fertig, man weiss es, man geht raus aus dem Gebäude, wo man arbeitet, jetzt hat man quasi frei, jetzt geht man in den Alltag rein. Wie können Sie denn diesen Menschen helfen, den Konflikt aufzulösen?
Also natürlich gibt es einen Haufen andere psychische oder ich sage dann so seelische Kontrastpunkte, die hinter dran stehen. Aber jetzt ganz konkret ist es wichtig, dass solche Menschen wieder Struktur bekommen. Dass sie sich wirklich mit kleinen, ich sage immer so kleinen Ritualen, gewisse Sachen vergegenwärtigen, dass sie auch die Übergänge von Arbeit und Freizeit ganz konkret machen. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass mir jemand einmal erzählt, wie er das macht, seit wir miteinander geschafft haben. Er kommt heim und der redet nicht mit seiner Frau, mit seinem Kind, geht duschen, legt sich anders an und dann sagt er, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich angekommen in der Familie. Und jetzt rede ich auch mit der Familie ohne Emotionen über das, was ihn beschäftigt hat, den ganzen Tag.
Also ähnlich wie jemand, der aufhört zu rauchen, der ja gewisse Ersatzhandlungen muss machen, weil das Motorische zum Beispiel fehlt.
Zum Beispiel, ja.
Jetzt, wenn Sie, könnten Sie dann auch, wenn es so Menschen gibt, das gibt es ja zurzeit eben immer mehr, die sogenannten Menschen, die ein Burnout erleiden, was könnte denn der Arbeitgeber entsprechend vorkehren? Könnte denn wir zum Beispiel in Schweden, wo wir als Beispiel gehört haben, gemeinsame Feierabendfeiern veranstalten?
Also man könnte auf der einen Seite sicher den sozialen Aspekt innerhalb von einem Unternehmen fördern. Das kann wegen meiner Grillparty sein oder was immer. Aber das sind für mich immer alles so Sekundärgeschichten. Der Hauptpunkt, den ein Arbeitgeber machen kann und den er aus meiner Sicht müsste machen, ist, dass er sich ganz konkret um die Kultur des Unternehmens kümmert. Wenn der Mitarbeiter sich wohlfühlt am Arbeitsplatz, wenn er motiviert ist, dann ist er begeistert und dann ist er auch bereit, viel mehr zu leisten. Und das ist ein Handicap, glaube ich, das heutige Wirtschaft interessiert das so gut wie niemand.
Gut, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir wie machtlos sind, weil die Realitäten sind anders, verzweifelt man Grund per se an dem Zustand natürlich.
Das ist zu einem gewissen Punkt so, ja. Das sind einfach immer mehr Menschen, die irgendwo halt Notbremse ziehen, sei jetzt ein Burnout oder einfach auch, die sagen, ich gehe aus dem Hamsterrad raus, bin bereit, mich finanziell ein bisschen anders zurückzustufen und dafür etwas völlig anderes zu machen, weil sie einfach andere Prioritäten setzen.
Jetzt gibt es ja Menschen, die eben dann normal Feierabend können feiern. Könnten denn normale Menschen, sagt das wirklich in Anführungszeichen, nicht, dass es Missverständnisse gibt, etwas tun dafür, dass die Menschen, die den Konflikt haben zwischen ich schaffe, ich will aber lieber daheim sein, ich bin daheim, ich will aber lieber arbeiten, dass wir diese Begegnung können fördern. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Es gibt sicher Möglichkeiten, wobei die hängen immer von dem ab, der betroffen ist. Und aus meiner Erfahrung aus ist eben genau der Mensch, der betroffen ist, der kapselt sich sozial immer mehr ab. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man solchen Menschen Türen aufmacht. Aber wenn sie nicht merken, dass sie Hilfe brauchen, wenn sie nicht von sich auskommen, ich glaube, dann bringt das nichts.
Wie erfolgreich kann man sein, Herr Mathaler, Sie machen die Reintegration, wie erfolgreich kann man sein, ist das mehr als ein Tropfen auf einen heissen Stein?
Also ich glaube, die Hauptarbeit passiert innerhalb von einer Therapie, sei das in einer psychiatrischen Klinik oder was immer. Und es geht eigentlich nachher darum, den wichtigen Punkt wieder im trauten Umfeld unter anderen Vorzeichen wieder dort zu finden. Und dort ist die Chance relativ gross. Aber ganz wesentlich ist natürlich, was passiert in der Therapie und wie weit sind Menschen wirklich bereit, nachher in ihrem Leben etwas zu ändern. Weil wenn ich aus einer Therapie rauskomme und nachher nichts verändere, dann ist die Frage von der Zeit, bis ich wieder am gleichen Ort stehe wie früher.
Also Stabilität heisst auch Wiederholungen von gewissen Tätigkeiten, von gewissen Symbolhaltungen und Symbolhandlungen. Ja. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Sie sind am Buch schreiben. Hoffe, dass das Buch erfolgreich zu Ende kommt und dass Sie entsprechend schöne Feierabend können feiern, Herr Mathaler.
Ganz herzlichen Dank, Herr Kühne, und einen schönen Tag miteinander.
Merci vielmals. Man kann eben, wenn man aus dem Arbeitsprozess rausgeht, wenn einem die Arbeit schmerzt, wenn einem die Arbeit wehtut, wenn man nicht mehr weiss, wie weiterarbeiten, kann man Hilfe suchen, man findet Hilfe, es gibt Gesprächsmöglichkeiten und es gibt ja auch Möglichkeiten, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Suchen Sie doch auch das Gespräch, machen Sie etwas dafür. Der RS1 um 13 Minuten ab 10 Uhr zum Thema Feierabend.
ves al amanecer mi luna mimada. Tú vas a llegar decidido y hasta ya vives en mí y en mi piel. Y en la luz de tu mirada vive el milagro que soñé. Se ha convertido en mi esperanza, me has enseñado a renacer.
Musik kann den Feierabend schön versüßen, so wie in dem Fall Gruppen aus dem Kanton Aargau, aus verschiedensten Nationen, die sich trifft am Abend und Musik macht und eben uns unterhalten im 21. Jahrhundert 2011, wo es dann vielleicht ab und zu am Feierabend eine kleinere Auseinandersetzung gibt, vielleicht möglicherweise noch einen Stuhl über den Kopf, aber so blutig, so gewalttätig ist es nicht zugegangen in den letzten 10 Jahren am Feierabend, vielleicht da und dort, aber früher sechs wirklich so gewesen. Das sagt unser Gast, der Kulturhistoriker und Autor, der Hans-Peter Treichler. Herr Treichler, Blut sei früher gewalttätig. Warum denn? Was ist denn so schlimm?
Wir gar nicht unbedingt so weit zurückgehen. Denken Sie an das geniale Chanson von Money Matter. Sie haben den Wilhelm Tell aufgeführt, was dort mit den schönen Zielen, dass sich das Blut und das Bier mischen, wegen der Schlägereien.
Das sind Leidenschaften.
Das sind Leidenschaften, wo dann, ja, hoffentlich, wo es dann nicht weitergeht. Aber es hat tatsächlich, wenn Sie in den Akten vom 16., 17. Jahrhundert lesen, ist in den Zoftstuben und in den Tavernen wirklich hoch zu und her gegangen. Also Schlägereien, Messerstechereien, Totschläge. Und das hat damit zu tun gehabt, dass praktisch jeder Mann bewaffnet umeinander gelaufen ist. Also wenn Sie die alten Stichbilder anschauen, es haben alle Männer vom 15-jährigen Bürstel an bis zum Kreis links ihres Seitengewehr. Also das könnte ein langes Messer sein, oder ein Dolch oder ein Degen. Und der Degen hat einfach zur alltäglichen Bekleidung gehört. Und der ist leider eben dann auch eingesetzt worden.
Gut, jetzt müssen wir davon ausgehen, dass die am Tag durch quasi, wir reden ja vom Feierabend, eben geschafft haben, ihr Alltagswerk gemacht haben und dann am Abend dermassen hässig sind, dass sie sich einander auf den Grind gehen.
Ja, vielleicht sind im Gegenteil, vielleicht ist es aus lauter Lebensfreude gewesen. Also bei vielen von diesen Protokollen, von diesen Tavernenprotokollen, hat man das Gefühl, das sei hoch zu und her gegangen. Ein Spass hat der andere abgelöst und die Spässe sind aber immer gröber geworden, bis dann jemand einen das im falschen Hals gekriegt hat. Und dann heisst es eben immer, er habe gezuckt. Und das gezuckt heisst, also er hat eben seinen Degen aus der Scheide gerissen. Und das, der Gegner hat sich das natürlich nicht bieten lassen und hat auch gezuckt und so. Ich würde sagen, er hat mehrere Dutzend sonnige Totschläge in einer Stadt wie Zürich oder Basel per Jahr.
Also mittlerweile hat sich das verleitet aufs Fußballfelder, die Aktivitäten, wenn man sich den Grind einschlägt gegenseitig. Aber sagen wir es bleiben noch mal im Mittelalter. Aha. Man hätte ja dort eben auch eine gewisse Freizeit gehabt, eben sich am Feierabend mit seinen Kumpanen getroffen und auch gesoffen.
Das ist aber jetzt ein einseitige Beleuchtung von dem Feierabend.
Aber gehört dazu natürlich.
Aber gehört dazu, ja. Und die Taverne hat immer als Kartenspiel und das Glücksspiel gehört.
Sie reden jetzt von der Taverne, haben vorhin gesagt, von Zunft, habe ich das richtig verstanden?
Zunftstube, und Taverne, gut, das sind einfach zwei Arten von Gaststätten gewesen, die einen ein bisschen vornehmer wieder die anderen. Und da hat es dann so Winkelwirtschaften, also eher lichtscheue Beizen gegeben. Und ich würde sagen, in die lichtscheuchsten von allen Beizen haben sich Kartenspieler zurückgezogen.
Die Glücksspiel gemacht haben, also professionelle Karten?
Nein, also das ist weder Jass heutzutage, aber man könnte es pointiert so sagen, das Jassen ist eigentlich erst etwa seit dem 1800 illegal. Voran haben wenigstens in der reformierten Stadtbehörde einfach alles dran gesetzt, um das Kartenspiel unterbinden.
Was hast du mit der Reformation dürftest du haben?
Ja.
Also das Vergnügen unterbinden, was hat man denn erwartet, was der Bürger soll machen? Brav daheim sein?
Ja, dreimal in der Woche eine Predigt. Es hat tatsächlich dreimal zu Abend ein Predigtangebot gehabt. Dann womöglich zuhause auch noch beten und singen mit der Familie. Ich weiss eigentlich auch nicht, was sich Behörden vorgestellt haben. Vielleicht noch ein bisschen sportliche Belustigung, weil man doch auch ein schlagkräftiges Militär hat wollen, also dass man sich körperlich gestellt hat. Aber dass ein Bürger eben zu Abend auch seinen Jass hat wollen klopfen, das hat man probiert, indem man zum Beispiel ein paar Jahrzehnte lang Karten, Spielkarten, einfach rigoros verboten hat. Da hat man gesehen, das lässt sich nicht aufrechterhalten. Da hat man das Jass in der Öffentlichkeit verboten, hat sich auch nicht durchsetzen. Dann hat man gesagt, ja gut, an den Tagen, wo predigt wird, das sind immerhin vier Tage in der Woche gewesen, darf nicht gejasset werden und so weiter. Aber es ist also nicht gelungen.
Die Realität ist eine andere gewesen. Jetzt reden vom Kartenspiel zum einen, was ja auch mit einem gewissen Können zu tun, wie ist denn mit dem Glücksspiel gewesen?
Wenn Sie die alten Abbildungen anschauen, sehen Sie komischerweise noch viele Spielkarten plus Würfel. Also, ich glaube, das Jassen, also die frühen Formen vom Jassen sind noch zusätzlich kompliziert worden durch den Einsatz von Würfeln. Und dort hat natürlich das Glück die größere Rolle gespielt, oder? Und das Lustige ist, dass dann eben, ich habe vom Datum 1800 geredet vor allem, dass dann nachher, wo die Karten dann eigentlich legal gewesen wären, die anderen, die pädagogischen, wertvollen Kartenspiele aufgekommen sind. Also was wir noch kennen, das Quartett, wo man auch etwas lehrt dabei.
Oder? Also man hat vier verschiedene Motive, aber unter bestimmten Gruppen, die muss man zusammenbringen.
Die muss man zusammenbringen und da lernt man immerhin vier verschiedene Berge kennen oder vier bekannte Schweizer und so weiter. Und sonnige, wertvoll, also pädagogisch wertvolle Spiele, auch die Spiele, wo sie auf einem Brett mit einer Figur rumziehen. Also wo eine Rangkarte auf dem Brett ist also sonnig, wo sie auch etwas lernen können, die sind auch so im Mitte 19. Jahrhundert aufgekommen. Und das hat wiederum zu tun gehabt mit der Beleuchtung. Also, wie wollen sie gemeinsam den Feierabend in der Familie verbringen, wenn sie nur so ein Unschlittkerzli vor sich haben und fast nichts sehen, wo sich also alle drum herum scharen. Und um 1850 umeinander ist Petrollampen aufgekommen. Und das hat den Feierabend vollständig verändert. Also, man hat eine Lichtquelle gehabt, die einen ganzen Tisch erfasst hat und die die drum herum gesessen sind.
Also es klingt schon mal an, dass die einen gesellschaftlichen Veränderungen verändern an der Feierabend und dann eben auch die technische Voraussetzung, das spielt auch noch eine Rolle. Wie ist es jetzt aber mit der Konstante, mit dem Alkohol? Wenn man dann ja nach dem Arbeiten eben ein Bier trinkt oder vielleicht einen Schnaps und nachher heizt oder
das Familie. Das wäre eben vor allem Wein gewesen. Also wir vergessen immer, das Bier gibt es bei uns gar noch nicht so lange. Die ersten Brauereien, gut, sie sind vielleicht im 1700 sowieso aufgekommen, aber so als Volksgetränk, richtig, ins Volk hineinkommen, ist Bier erst vor etwa 120, 130 Jahren. Voran war es der Wein gewesen, der in grossen Mengen getrunken wurde. Wirklich in absurd grossen Mengen.
Bis hin eben zu gewissen, zu Gewalttätigkeit in der Familie natürlich entsprechend
auch. Also man hat Zunft, ja, in der Familie, aber schon auch in der Öffentlichkeit. Also es gibt Zunftrechnungen von Zunftmäulern, die im Schnitt pro Zäufter einen Kopf Wein getrunken hat. Der Kopf, das ist zwei Mass und das Mass ist 1,7 Liter, also sagen wir 3,5 Liter pro Kopf. Also sind da konsumiert worden.
Ziemliche Menge. Also jetzt müssen wir sagen, der Feierabend hat sich in einem gewissen Mass bis zu unserem, über zur Gegenwart zivilisiert.
Oh, ausgesprochen, ja.
Ausgesprochen zivilisiert. Wir lernen noch ein Beispiel kennen, was Freizeit oder eben Feierabend bedeutet hat. So Mitte von letztem Jahrhundert. Wir gehen 60 Jahre zurück in ein paar Minuten. Dort hat auch eine technische Einrichtung ganz eine grosse Rolle gespielt.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. His face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done." Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done.
every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to sprinkle moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they love.
Hans-Peter Teichler, Kulturhistoriker, Autor, Buchautor, der kulturhistorische Bücher schreibt, eben auch in der Vergangenheit lebt zu einem gewissen Stück. Wie weit leben Sie in der Vergangenheit, Hans-Peter Teichler?
Ja, es hat es also schon gegeben, wo ich etwas recherchiert habe. Ein Briefwechsel, wo daraus hervorgegangen ist, dass die Mutter von einem von diesen beiden Briefschreiber gestorben ist, dass ich zu Abend heimgekommen bin, vom Archiv und zu meiner Frau gesagt haben, du, jetzt ist die gestorben, das gibt's doch nicht. Und das Ganze ist aber vor 120 Jahren gesehen. Also ich habe mich manchmal schon sehr, sehr in die Atmosphäre oder in die Mentalität einlesen.
Also es ist dann, wenn die Arbeitswelt quasi sich mit dem Feierabend dermassen vermischt, dass es eine Gegenwart gibt, oder?
Ja, das ist jetzt auch eine sehr schöne Definition.
Wir sind beim Feierabend, wir haben vorne die Musik gehört von den Carpenters und da haben sie gerade geschwärmt. Das heisst, es gibt ihnen ein Bild, die modernen Mittel spielen da also eine Rolle beim Freizeitverhalten. Wir haben vorne geredet davon, dass eine Petrollampe das Freizeitverhalten oder eben das Feierabendverhalten massiv verändert hat, weil man miteinander können ein Buch lesen. Gibt es noch wichtige, andere grosse Einschnitte im gesellschaftlichen Leben vom Menschen, sagen wir jetzt, vor 50 Jahren?
Mit der Elektrizität natürlich. Also ist auch die Heidebeleuchtung etwas ganz anderes geworden. Also das Leben zu Hause hat nochmal eine andere Farbe oder einen anderen Ton bekommen. Aber vor allem hat die Elektrizität das Kino gebracht.
Da sind wir anfangs 20. Jahrhundert.
Ja, in dem Fall. Sind wir so im 1910 umeinander. Und die Affinität vom Kino und dem Strom, also dem neuen, modernen Medium oder der Energielieferant, ist unübersehbar. Also natürlich, sie haben keinen Film können projizieren ohne Strom. Und in den Film selber ist eben auch wieder die elektrische Beleuchtung, die Grossstadt, die glitzernde Grossstadt, hat eine wichtige Rolle gespielt. Und darum würde ich sagen, ist das Kino in diesen Jahren, also ab 1920, das Freizeitmedium par excellence wurde.
Also man hätte können nach dem Arbeitstag sich freuen auf ein Freilichtspiel, oder ein, wie man so schön gesagt
auf hat. Ein Lichtspiel.
Auf ein Lichtspiel. Freie, ja. Ja, natürlich. Lichtspiel. Also das Erlebnis. Zum einen ist es ja dann das Phänomen, dass da etwas Bilder laufen aufs Mal. Das, was man sieht, ist auf einer Leinwand oben. Das ist das eine, die hat es verändert. Wie hat man sich denn auf das vorbereitet? Wie ist man denn dort angegangen?
Also ein anderer Unterschied war eben noch, man hat es nicht mehr im Zelt von einem Jahrmarkt gesehen, also das Kino, sondern es hat jetzt, wo man so lustige Kurzfilme und Kuriositäten, Aktualitäten gesehen, sondern es hat jetzt Kinopalast gegeben. Also schöne, grosse Saal mit 600.000 Sitzpolster. Der Kinobesuch ist zum Ereignis geworden.
Also ein gesellschaftliches Ereignis dann.
Wo man sich auch besonders angelegt hat. Also man ist nicht einfach so in den Jeans, und wenn es das überhaupt jetzt schon gegeben hätte. Also man ist also jedenfalls nicht in der Arbeitskleidung ins Kino, sondern er hat sich fein gemacht.
Man hat sich vorbereitet auf den speziellen Feierabend.
Ja, und der ist der in sich auch wieder gestaltet gewesen. Wenn man reingekommen ist, hat es Musik gegeben. Im Kino. Und zwar nicht einfach Background-Musik aus irgendwelchen Lautsprechern, sondern es ist entweder auf der Bühne eine Orgel gestanden, also so eine Hammond-Orgel, und es hat jemand live drauf gespielt, und das bis der Film dann angefangen hat. Oder es ist so eine automatische oder pneumatische Orgel gewesen. Also, und die haben ein riesen Ausmass können annehmen. Und im Kinoforum in Zürich ist vor ein paar Jahren so eine ausgegraben worden, die jahrzehntelang irgendwo in einem Keller war. Die war etwa 15 Meter breit, die Kinoorgel. Und die ist so gesteuert worden durch Papierbänder, und die hat die neuesten Schlager gespielt.
Heute gibt es Dolby Surround und es klopft und tätscht, dass einem die Ohren gewackelt, natürlich, oder?
ja, hat auch seine Faszination.
Jetzt, wenn Sie wir können einen weiteren Schritt machen, wenn man Freizeit annimmt, respektive den Feierabend. Sie sind ja auch ein gegenwärtiger Mensch. Da könnte man sagen, wahrscheinlich haben die 68er Jahre nochmal einen gewaltigen Unterschied geschaffen zum Feierabendverhalten.
Ja, mir fällt nur auf, dass es so von den 70er, 80er Jahren an Disco anfangen, eine wichtigere Rolle spielen, wieder das, was schönes Dancing geheissen hat. Also, das haben Sie vielleicht auch noch kennengelernt. Dancing.
Ja, ein bisschen in dem Alter bin ich auch noch ein bisschen, ja.
Da hat man sich auch fein gemacht. Das war etwas anderes gewesen wie Disco. Aber ob das jetzt auf den Einfluss von der Jugendbefreiungsbewegung zurückgeht, würde ich jetzt mich nicht getrauen.
Ist das, weil der Kulturhistoriker im Mittelalter forschen oder weil er sich scheut vor der Zukunft?
Sie meinen, dass er nicht immer den neuesten Trends angehen kann. Nein, wahrscheinlich hat sich der Historiker schon angewöhnt, dass man einen gewissen zeitlichen Abstand muss haben.
Also die
zu den Ereignissen, die man beschreibt, oder den Mentalitäten, die man probiert zu definieren.
Aha, also lange die Quellenlage im Moment nicht, mit dem ganzen Internet, mit Twitter, mit Facebook, mit Google?
Ja, sie ist eben sogar zu reich, die Quellenlage. Also man hätte so viele Informationen, die sich noch nicht gesetzt haben. Ich würde jetzt mal sagen, meine Mentalitätsgeschichte hört so in den 60er Jahren auf. Also bis dort habe ich etwa den Überblick. Kann ich aber auch die trivialen Seiten von der Mentalität wertschätzen. Also zum Beispiel Schlager von dieser Zeit oder Film von dieser Zeit. All das gibt ja ein Bild, wo der normale Historiker sich eigentlich nicht getraut, um sich bucken danach.
Wenn der Historiker zurückschaut in die Vergangenheit, entzieht er sich dann ein Stück weit der Verantwortung für die Zukunft?
Ich hoffe das schon sehr nicht. Ich hoffe, er leitet doch auch gewisse Verhaltensmaßregeln ab aus dem, was passiert ist. Also ich glaube, wer sich mit seiner Vergangenheit nicht beschäftigt, der ist dazu verdammt, um sie wieder und wieder durchleben. Also das gilt für den Einzelnen, glaube ich, wie für eine Gesellschaft.
Früher haben wir 13 Stunden geschafft, wir nicht, wir haben das nicht erlebt. Es war eine harte Zeit gewesen. Heute schaffen wir im Schnitt nur 8 Stunden pro Tag. Es könnte vielleicht auf 6, auf 5 runtergehen, wer weiss, wenn man sich das leisten kann. Was, nur einen kurzen Ausblick, wie sieht der Feierabend aus, sagen wir 2035?
Ich glaube, die Medien, wo Sie vorhin angesprochen haben, also auch das Internet und das Fernsehen, vielleicht die ganz neuen Kombinationen, die wir uns jetzt auch noch nicht vorstellen können, werden immer wichtigere Rollen annehmen. Also wir müssen, das wird tatsächlich so sein, es wird eine 30-Stunden-Woche kommen und es muss neue Formen geben, um dann die Zeit auszufüllen.
Was machen, das ist die Frage. Und sich mit sich selber beschäftigen ist gar nicht immer so einfach. Wir machen nachher noch einen Blick in Richtung Spanien. Was machen denn Spanier? Haben denn die ewig Feierabend? Hört dort der Feierabend gar nie auf? Der sei es der Treffpunkt.
Die ganze Nacht hocke ich schon hier, genieße die Ruhe und stelle fest, dass der Weide gleich mal leer ist und das Papier noch nicht voll. Malen mir die Möglichkeiten aus und weiss echt nicht, wie es wäre, ein paar Stunden können sein, ohne Gedanken an dich. Oh. Ja, wer hat's gedacht, dass der Moment irgendein ist noch willkommen, wann ich mich ständig frage, wieso? Mich ständig frage, wieso? Es gibt viel, wo kommt und wieder geht. Und zuerst verhält und dann verkehrt. Nur wenig liegt am Gefühl für dich, wo mir durchs Leben dreht. Lass unsere Geschichte im Raum stehen. Von nochmal von vorne an. Es gibt noch manches, was ich noch sehe mit dir. Und ich hoffe, du mit mir. Es braucht manchmal länger, als man denkt, bis man das schätzt, was man hat. Und der Gewohnheit trotz dem Zweifel keine Beachtung mehr schenkt. Versetz mich gern in die Zeit zurück, wo wir zusammen Hand in Hand durch die ganze Welt zogen sind und uns haben entdeckt. Wow, du hast mich gern gehabt und chli gefordert, überrascht und dann verzaubert. Und jetzt ist all das schon vorbei. Jetzt ist all das schon vorbei. Es gibt viel, wo kommt und wieder geht. Zuerst verhebt und dann verkehrt. Nur wenig Licht empfiehlt für dich, wo mir durchs Leben dreht. Lass unsere Geschichte im Raum stehen. Und fang nochmal von vorne an. Es gibt noch Mensch, den ich möchte sehen mit dir. Und ich hoffe, du mit mir. Go! Stellt die Türme sich auf. Der Ton versperrt der Weg und das auch mir der letzte Schnuff. Doch plötzlich kommt das Gewitter und der Blitz, der schlägt ein. Zerstört der Turm und alles, was war. Und der Weg, der wird frei, zurück zu dir. Es gibt viel, wo kommt und wieder geht. Und zuerst verhebt und dann verkehrt. Viel für dich, wo mir durchs Leben dreht. Lass unsere Geschichte im Raum stehen. Und fang nochmal von vorne an. Es gibt noch Mensch, den ich möchte sehen mit dir. We'll be right back.
aus Bern, Karl Sumpu, mit dem Lied «Mit dir, dir es eins» am 16 Minuten vor der 11. Feierabend. Wie sieht der Stehen in Spanien aus? Es ist nicht lang her, da hat sich Angela Merkel beschwert, und nicht zuletzt wegen dem Finanzbedarf der Länder Polen, Portugal, Spanien oder Griechenland. Sie sollen mehr arbeiten. Nehmen wir das Beispiel Spanien. Wir wissen, dort gibt es hohe Arbeitslosigkeit. Das ist eine ehemalige Diktatur seit bald 25 Jahren, aber in der EU. Alexander Gschwind, ich habe mit ihm geredet, mit dem DRS Iberien-Korrespondent. Gibt es in Spanien überhaupt eine Feierabend-Tradition?
Es gibt durchaus so etwas. Man muss einfach einschränkend sagen, dass für viele Spanier der Feuer oben schon Anfang Nachmittag anfängt, weil zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in vielen Dienstleistungssektoren Büroschluss zwischen 2 und 3 ist und sich damit natürlich alles vorverlagert. Hat aber auch damit zu tun, und insofern ist Frau Merkel vielleicht ein bisschen ungerecht, dass natürlich der andere Arbeitsrhythmus auch mit dem Klima in diesen Ländern zu tun hat. Wenn ich mich an meine Madrider Zeiten erinnere, wo es einfach ab Mitte Juni bis Ende September jeden Tag über 40 Grad heiß geworden ist, dann sind es einfach gewisse Arbeiten unter solchen Bedingungen schlicht nicht mehr möglich am Nachmittag.
Eins, was sich sicher nicht verändert hat, ist also das Wetter. Die Wetterbedingungen sind schon seit Jahrzehnten gleich, aber es hat sich politisch verändert, das Land. Es ist eine Diktatur gewesen, es ist in die EU beigetreten. Wo sind die wichtigsten Zäsuren, wo man könnte sagen, da hat sich das Freizeitverhalten verändert, Alexander Gschwind?
Diktatur ist natürlich schon, das Ende der Diktatur ist sicher ganz ein wichtiger Moment gewesen für das Land. Viel wichtiger ist gewesen, was der Tagesablauf angeht, ist der Beitritt zum Vereinten Europa gewesen, 1986. Weil da sind ganz viele ausländische Firmen aus dem Rest vom Kontinent oder auch aus anderen Regionen von der Welt nach Spanien gekommen, investieren, haben Niederlassungen aufgemacht. Und wenn natürlich ein Konzernmanager in Berlin oder in Paris seine spanischen Niederlassungen vom 2 oder 3 Mittag an nicht mehr erreicht hat, dann ist Feuer im Dach gewesen. Und das hat blitzartig über die Multis eigentlich, hat sich das auch verändern. Und mit viel Gestöhn und Reklamationen und am Anfang auch Streikversuche und so weiter. Aber mittlerweile ist es also schon so, dass in den international tätigen Firmen einen ähnlichen Tagesrhythmus herrscht wie bei uns.
Hat sich denn das, du das auch verändert, durch die Arbeitszeitveränderung, dass man jetzt vielleicht eben halt in andere Restaurants geht oder in andere kulturelle Veranstaltungen?
Es hat zuerst in den ersten Jahren nach dem Beitritt zur Europäischen Union einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Boom gegeben. Die Leute haben tatsächlich dann auch plötzlich mehr Geld im Sack gehabt. Wie man jeden Tag fast in der Zeitung können lesen, ist mittlerweile wieder ein gegenteiliger Trend im Gang. Und Spanien gehört mit Portugal zusammen zu den am meisten getroffenen Krisenländern. Also wenig Geld drum. Man muss sich auch bei der Freizeit- und Feierabendgestaltung auf Sachen konzentrieren, wo möglichst nichts oder nur wenig kosten, also ein Grossteil der Bevölkerung. Aber das trifft es einem nicht einmal so, weil eben das Klima, das wir vorher als negativen Einfluss erwähnt haben, eben da einem entgegenkommt. Man kann viele Sachen im Freien machen, zum Beispiel in einem Park Karten spielen mit seinen Spezien, das kostet nichts. Oder Spanien ist auch ein Land der Bars. An jedem Ecke, in jedem Quartier gibt es fast mehr Bars als wo. Und der Tulia, das ist die spanische Version vom Stammtisch, wo oft nach dem Feierabend stattfindet. Die findet zwar stehen statt an der Bar, aber das ist eine feste Institution und ein Bier kostet in Spanien oder ein Kaffee kostet in Spanien heute immer noch ein Drittel oder ein Viertel von dem, was es da kostet. Also das sollte allemal noch drin liegen.
Jetzt haben Sie angetönt, Alexander Gschwind, Arbeitslosigkeit, das Geld, das nicht vorhanden ist, das heisst ja, es sei eine Rekordarbeitslosigkeit bis zu 20%, das ist ja nochmal ein Faktor mehr, wo könnte das ganze Verhalten verändern?
Das wirkt sich natürlich dort aus, wo sie wirklich vorhanden ist, die Arbeitslosigkeit oder sogar mehrere Mitglieder von einer Familie auf einmal trifft, schon drastisch aus. Aber man muss eben hinter die Rekordarbeitslosigkeit ein ziemlich grosses, wenn nicht ein riesiges Fragezeichen stellen, wo auch Washing für andere Mittelmeerländer gilt, wie Italien oder Griechenland. In Spanien gibt es mehr als ein Viertel vom Bruttoinlandprodukt wird mit schwarzer Arbeit erwirtschaftet. Das heisst, das ist Arbeit, die nicht deklariert wird, weil man sie nicht versteuern will. Und die findet naturgemäss sehr oft nach dem offiziellen Feuer oben statt. Also es schafft, wenn jemand eine Stelle hat, wo er nicht genug verdient oder seiner Meinung nach ihm nicht reicht, dann schafft er bis um zwei mehr oder weniger lustlos an dieser offiziellen Stelle, dann isst er irgendetwas und dann hat er noch seinen zweiten Job, wo er irgendwann, wenn die Sonne nicht mehr so brennt, nach den 5, 6 noch antritt. Und das verfälscht natürlich das Bild nach aussen ganz wahnsinnig.
Und mit anderen Worten, der Spanier hat zweimal Feierabend.
Das kann man ja so sagen. Viele Spanier, mehr als ein Viertel der Spanier, haben zweimal Feierabend. Und das ist dann halt denen ihre Feierabendtätigkeit, besteht dann doch nochmal oft in realer und oft auch strenger genommener Arbeit als die offiziell verübte. Weil man muss ja eine gewisse Fitness bewahren, dass man den zweiten Job noch wahrnehmen kann.
Mit anderen Worten, also einmal mehr, jede Medaille hat ihre Kehrseite. Das ist der Iberien-Korrespondent der Alexander Gschwing zum Feierabend in Spanien. In wenigen Augenblicken fahren wir nochmal für unser Publikum von Ihnen, also wie der ideale Feierabend denn aussieht oder was ihn denn ausmacht bei uns. Der ist eins, der Treffpunkt.
Satisfy my soul. Let the day begin. Make the evening roll. Let the big sky in. Heart. It's so good to feel love is all around, and all the hurt will heal. Oh, this is what my heart needs to feel.
Satisfy my soul auf dir ein Eis im Treffpunkt zum Feierabend, wo ein paar von uns wahrscheinlich jetzt dann haben. Der Treffpunkt noch 8 Minuten. Das heisst, sie können noch geniessen 8 Minuten. Und jetzt, anstelle von vielen, die zuhören, haben wir Hörer, die von ihrem Feierabend erzählen und was für sie der Feierabend bedeutet. Zum Beispiel der Samuel Berchtold aus Beckeriet. Guten Morgen, Herr Berchtold.
Guten Morgen, Grüne.
Herr Berchtold, Sie sind selbstständige Erwerbende. Was gibt's denn bei Ihnen zum Thema Feierabend? Wie sieht denn der bei Ihnen aus?
Ja, ich muss immer dann arbeiten, wenn die Drachen zu mir kommen, zum Model stehen. Ich bin Keramiker und mache hauptsächlich Drachen. Und ich muss dann arbeiten, wenn die Drachen zu mir kommen. Also das heisst, wenn man Inspiration hat und dann muss man arbeiten können. Und das geht bis zur Nacht um 2 bis durch die Nacht durch.
Aber eben, und, Nacht um 2 hätten Sie dann Feierabend, oder?
Ja, und, ja, mal schauen, wenn es Feierabend gibt. Es gibt dann Feierabend, wenn man nicht mehr mag, wenn man nicht mehr will. Aber es ist fließend, oder?
Haben Sie denn als Künstler in dem Fall, verstand ich Sie, als jemand, der Skulpturen macht, stimmt das?
Ja. Genau.
Haben Sie denn auch nebst dem noch eine Freizeit oder ist bei Ihnen einfach der Alltag das komplette Freisein?
Ja, es ist manchmal wirklich so, dass man halt, wenn man frei hat, geht man vielleicht einmal in einer Galerie, in einem Museum, oder? Aber man ist dauernd dabei und das ist dann eine ganz grosse Gefahr, oder? Dass man auslaugt, oder? Und früher habe ich einmal, als ich noch ganz jung war, bin ich Kanu fahren und jetzt habe ich wieder ein Kanu und jetzt gehe ich noch viel da zu Bäckerie auf den See.
Wunderbar, der Samuel Berthold geht Kanu fahren, wenn er seinen Feierabend will. Und jetzt wollen wir schauen, was der Walter Stalder zum Feierabend sagt. Der Walter Stalder, der ist aus Obereck. Guten Morgen, Herr Stalder.
Herr Kühne, grüezi.
Sie haben ein eigenes Restaurant und haben drei Varianten für einen guten Feierabend. Die heissen?
Kommt ganz darauf an, wenn der Feierabend stattfindet. Die erste Variante ist, wenn es spät wird. Ja, hocke ich nachher, trinke ein gutes Glas Wein oder sonst etwas und dann noch die Zeitung lesen. Die zweite Variante ist, ich gehe mit dem Hund ins Ferienhaus, das ist unweit von da. Kann schauen, was die Chef macht. Tue noch irgendetwas kochen, schaue Fernsehen, bis mir dann der Hund wieder weckt und sagt, Chef, ich will gerne ins Bett. Und die dritte Variante, die ist die, dass ich im Säle hinten noch irgendein Instrument für den Hals, jetzt eine Handorgel, einen Alphorn oder einen Tenorhorn, CD laufen lasse und dort noch ein bisschen mitspiele.
Also sich selber dann unterhaltet und den Feierabend mit sich selber feiert.
Richtig, genau.
Dann wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Feierabend, Herr Stalder aus Obereck im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Und jetzt haben wir noch einen Mann, der wahnsinnig viel arbeitet, das ist der Ralf Gerber. Der Ralf Gerber hat einen Haufen Tätigkeit, er baut ein Haus um, er hat eigene Tiere, verkauft die auch, macht Erwachsenenbildung, macht einen Marathon, Bern-Marathon hat er gemacht. Ich weiss nicht, welchen Rang das er bekommen hat. Ich begrüsse den Ralf Gerber aus Luzern. Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Guten Morgen, Herr Gerber.
Geht's, Herr Kühne?
Herr Gerber, wie viel Freizeit haben Sie, respektive wie viel Feierabend haben Sie denn nach all diesen Tätigkeiten? Also wenn Sie Ihre Tiere gepflegt haben, wenn Sie die Erwachsenen gebildet haben, Sie haben etwa 5-6 Mal Feierabend?
Ich denke, es ist eine Frage von der Definition. Was ist Feierabend? Wenn man so das typische Bild vom Stammtisch und ein Bier in der Hand nimmt, dann habe ich das nicht sehr oft. Aber ich denke, es ist so der Ausgleich zwischen Spannung und Entspannen. Und ich sage jetzt nach einer Erwachsenenbildung, zu Abend um 10 Uhr heimkommen und dann kurz zu den Tieren hineinschauen, schauen, wie die ruben oder wiederkäuen, ja, so ein bisschen den Takt, den Puls aufnehmen, das kann ja auch für Abend sein. Oder wenn es darum geht, die Tagesziele mit dem Partner nochmal schnell Revue passieren zu lassen, haben wir es erreicht, haben wir es nicht erreicht, so, dass man eigentlich ohne offene Themen, dann kann man schlafen. Auch das ist ja für Abend.
Also die totale Entspannung dann, wenn man aufgeräumt hat mit dem Alltag. Herzlichen Dank, der Ralf Gerber aus Luzerberg. Und das ist der Treffpunkt auf der RS1. Wir machen die Feierabend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.